Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zum aktuellen D-Talk in dNews24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Grandl. Er ist Drehbuchautor, Schriftsteller, Kolumnist und hat das Buch Höllenfeuer geschrieben, das im Piper Verlag erschienen ist. Und darüber würde ich heute gerne mit Herrn Grandl sprechen. Herzlich willkommen, Herr Grandl.
Herz, Dankeschön und ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Herr Grandl, ich habe mal ein Interview mit Robert Habeck gesehen. Da hat er das Buchschreiben als Handwerk bezeichnet. Wie viel Fantasie braucht denn ein Buchautor aus Ihrer Sicht? Ist es mehr Handwerk oder mehr Intuition?
Also auf jeden Fall ist es nicht so viel Handwerk, weil es gibt ja sehr erfolgreiche Bücher von Autoren oder Autorinnen, die mit recht einfacher Sprache fantastische Bücher, sehr erfolgreiche Bücher geschrieben haben. Teils sind ja sogar Tagebücher umgewandelt worden in erfolgreiche Romane, wie zum Beispiel Herbstmilch. Und ich glaube, dass es in erster Linie der Geschichtenerzähler ist, der auch eine Geschichte zu erzählen hat und weniger, ich übertreibe es mal, der Deutschprofessor. Also für mich ist es weniger Handwerk.
Hätten Sie sich denn mit Ihrer Fantasie vorstellen können, dass ich am Lenetzee, glaube ich, mal einige Unternehmer, Vertreter der Werteunion, Vertreter der AfD, einen Rechtsradikaler aus Österreich treffen und darüber reden, wie man hier ein paar Menschen aus Deutschland abschieben kann, ein paar mehr Menschen, auch solche, die hier leben, auch solche, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben?
Ob ich mir das vorstellen kann?
Nein, ob Sie sich das vorstellen konnten, bevor das Korrektiv veröffentlicht hat.
Auf gar keinen Fall. Also das war sogar für mich sehr, sehr abwegig. Ich meine, letztendlich haben die einen Plan aufgegriffen, der Nationalsozialisten, die damals noch vor der Frage der Endlösung, so grausam das klingt, erst debattiert haben, ob man alle unbeliebten und ungeliebten Menschen nach Madagaskar bringt. Und erstaunt mich übrigens, dass jetzt in der Diskussion danach diese Parallelen so gut wie nie erwähnt werden. Also das ist nicht so abwegig gewesen, wenn man jetzt tatsächlich die Politik der Nationalsozialisten aufleben lassen möchte, dann wäre es sogar naheliegend, diesen Vorschlag. Also, aber ich selbst bin nicht drauf gekommen, aber hätte drauf kommen können, weil ich mich ja sehr stark mit der Zeit auseinandergesetzt habe.
Sie haben mehrere Bücher geschrieben, ich habe das gesagt. Dazu gehörte Turmschatten und Turmgold und jetzt Höllenfeuer. Und alle befassen sich im weitesten Sinne mit Rechtsradikalismus in Deutschland. Unterschiedliche Geschichten, aber das ist sozusagen der rote Faden, der sich da, oder braune Faden, der sich da durch Ihre Bücher zieht. Wie kommen Sie als Autor schon seit Jahren darauf, über diese Szene zu schreiben?
Ich möchte vielleicht noch mal kurz ein bisschen differenzieren, denn das letzte Buch, das ich geschrieben habe, geht ja tatsächlich weniger um Rechtsradikale, sondern um islamistischen Terror. Und das Bindeglied ist natürlich für mich immer die Brüchigkeit der Demokratie. Und das betrachte ich aus verschiedenen Blickwinkeln, werde es auch aus einem anderen Blickwinkel im nächsten Buch tun. Die ersten beiden Bücher haben sich mit der Entwicklung der rechtsradikalen Szene beschäftigt. Und auch da ging es mir natürlich darum, was machen Fake News heute mit uns, was macht das digitale Medium mit uns, wie leicht lassen wir uns manipulieren. Und die Triebfeder war, dass ich selbst in einer Familie aufgewachsen bin, vor allen Dingen die Großväter, die noch sehr überzeugte Nationalsozialisten waren. Und das war für mich erstaunlich, eigentlich relativ spät erst erkannt habe, so im heranwachsenden Alter von 15, 16, wie falsch all das war, was ich zu Hause mitbekommen habe. Ja? Und daraufhin habe ich eben das Recherchieren angefangen und habe mich mehr mit der Sache auseinandergesetzt, habe auch innerhalb der Familie natürlich heftigste Diskussionen gehabt und viel zu viele Fragen gestellt. Und aber das Ganze dann erst viele Jahre später münden lassen in die Idee, ein Buch zu schreiben. Und daraus entstand dann irgendwann Turmschatten. Aber das war die erste Antriebsfeder war, ich war selbst quasi als Kind und Jugendlicher erstmal Opfer. Also im Sinn von ganz klar manipuliert in die Richtung, wir sind was Besseres. Mit wir meine ich uns Deutschen, blond, männlich. Also auch da diese Differenzierung zwischen Mann und Frau, die da ganz klar getrennt worden ist, ja, und das Weltbild, das damals existiert hat. Und ich habe das auch angenommen gehabt. Und erst so mit Gründung einer Band in der Schule. Ich bin auch Musiker und mit ganz unterschiedlichen Menschen unterschiedlichster Herkunft war dann plötzlich klar, Nonsens. Es war einfach Nonsens. Und das fiel mir dann wie Schuppen von den Augen. Und daraufhin habe ich mir gesagt, ich habe vielleicht nur eine ganz, ganz kleine Stimme, aber die werde ich zumindest nutzen, um etwas zu bewegen, um das, was ich kann, in meinem Umfeld zu bewegen. Und das war letztendlich dann die Initialzündung für Turmschatten.
Herr Grandel, Sie sind 1963 geboren. Der Zweite Weltkrieg endete 1945 im Nürnberger Prozess oder in den Nürnberger Prozessen gegen Kriegsverbrecher 46, 47 bis 49, glaube ich, 48. Gab es viele Hinweise auf den Holocaust, auf Menschheitsverbrechen, die stattgefunden haben, Euthanasie und so weiter. Und dennoch habe ich lernen müssen, dass eigentlich erst mit den Auschwitz-Prozessen, die 1965, glaube ich, in Frankfurt am Main begannen, in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung der westdeutschen Bürger eine Erkenntnis reifte, dass irgendwas im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich nicht richtig gelaufen ist und dass es da schlimme Verbrechen gab, in die, wie Sie sagen, die Großeltern wie auch immer verwickelt waren. Wie kann es sein, dass erstens sowas 20 Jahre lang dauerte, also von 45 bis 65? Und wie kann es sein, dass Sie trotz der Schule, trotz der 68er-Bewegung, erst in den 70er Jahren diesen Erkenntnisprozess gehabt haben? Hätte die Schule da nicht viel stärker daran arbeiten müssen, dieses Wissen zu vermitteln?
Waren jetzt viele Fragen, aber fangen wir mal mit der 63er, der dann in den 70ern dann in die Schule gegangen ist, noch dazu in der Grundschule, dann noch später. Ich war auf der Gesamtschule München Nord. Das ist eine Schule, die einzige Gesamtschule, die es damals in ganz Bayern gab, versucht hat, verschiedene Lernsysteme neu zu erfinden. Und da war tatsächlich das erste Mal, dass man sich über den Holocaust unterhalten hat oder dass er im Unterricht vorkam, der Anstoß, die Serie Holocaust, die damals lief. Das war so dieses Momentum, als man langsam verstanden hat, oh, was passierte da? Also von den Prozessen, den Nürnberger Prozessen, habe ich überhaupt nichts gewusst. Von dieser gesamten Auschwitz-Aufarbeitung in den 60ern habe ich erst viel, viel später erfahren. Und als ich damals meine Großmutter konfrontiert habe mit dem, was, weil das war ja wirklich ein Straßenfeger, die Serie Holocaust. Ich glaube, die hat eigentlich mehr ausgelöst als die klassischen Nachrichten zuvor, weil es plötzlich emotional erlebbar wurde, was da passiert ist. Hat sie mir gesagt, ja, das ist alles also übertrieben und der Hitler hat die Autobahnen gebaut und man hatte sie also auch mit ihrer Familie nach dem Krieg gezwungen, Dachau anzusehen zur Entnazifizierung. Und da hat es noch anders ausgesehen, als wenn man heute zum Konzentrationsgedenkstätte Dachau fährt. Und sie hat gesagt, sie war fest der Meinung, dass das alles initiiert war, dass es fest von den Amerikanern initiiert war. Und man hat sich einfach, glaube ich, in den Kreisen von den Medien, die über den Auschwitz, über den Prozess in Nürnberg berichtet haben oder dann später über die gesamte Sache, die dann mit Auschwitz zusammenhing, von denen hat man sich einfach ferngehalten. Also es war ja auch relativ einfach. Es gab ja noch keine sozialen Medien und die Breite der Informationsflut war noch nicht so groß. Also man konnte sich einfach enthalten und auch gar nicht damit konfrontieren. In der Familie war es so oder so kein Gesprächsthema. Und ich glaube, das traf nicht nur auf meine Familie zu, sondern auch viele Familien. Und da wir ja damals noch so wenig Fernsehprogramme hatten, mit Holocaust, der Fernsehserie, da konnte man sich nicht mehr so leicht raushalten, weil dann war jeder Zweite hat die Serie gesehen gehabt und hat natürlich, dann wurde es in der Schule ein Thema, dann wurde es unter Freunden ein Thema, jeder hat darüber gesprochen. Und da habe ich auch zum ersten Mal festgestellt, wie stark fiktive Medien sein können. Also weil auch hier wurde ja die gesamte Handlung zwar an die der Familie Weiß, an echt real existierende Familien gebunden, aber die Geschichte selbst war trotz alledem fiktiv und ist erzählt worden als TV-Serie, hat aber die Menschen viel mehr berührt als die Realität über die ganzen Prozesse, und die Berichterstattung der Prozesse vorher. Also und ähnlich habe ich mir auch gedacht, könnte es vielleicht mit einem Film oder einem Roman wie Turmschatten funktionieren.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es aber nicht so einfach war, Turmschatten und Turmgold zu platzieren bei Verlagen.
Zunächst war es ja ein Drehbuch, das war 2012 und ich habe das bei verschiedenen Filmfirmen eingereicht und hatte auch tatsächlich interessante Gespräche. Damals gab es noch keine Streamingdienste. Die Hauptkanäle, mit denen man Film finanziert hat, waren eben klassisch öffentlich-rechtliche Anstalten, wenn es um TV ging. Und dafür war, glaube ich, der Stoff zu ambivalent. Also man hat honoriert, dass es eine ganz spannende Geschichte ist und dass es, wie sagte man, auf jeden Fall faszinierend umgesetzt wäre als Buch, als Drehbuch. Aber dass eben die Mischung aus Fiktion und Realität nicht funktionieren würde. Also dass sowas, wenn man das dann tatsächlich verfilmen würde, einfach auch eine Gratwanderung wäre. Da musste ich Ihnen auch damals recht geben, weil es war wirklich eine Gratwanderung. Es hätte auch in die Hose gehen können. Also wenn ich so ein ernsthaftes Thema zwischen Neonazis und zwischen jüdischen Mitbürgern bringe und auf die Art und Weise erzähle, wie ich es getan habe, dann hätte das auch ein amerikanischer Quentin Tarantino werden können. Und davor hatten die natürlich Angst. Das hab ich total verstanden. Und haben wir dann ans Herz gelegt, dass vielleicht ein Roman das bessere Medium für die Geschichte war. Der Clou war nur, dass ich dann ein Exposé für Verlage geschrieben habe, die fast identisch dasselbe gesagt haben. Die dann gesagt haben, also wir können uns das als Spannungsroman nicht vorstellen, schreiben Sie halt ein Sachbuch. Und immer wenn ich dann gesagt habe, ja, ich will aber nicht Eulen nach Athen tragen, ich will, dass meine Geschichte am Schulhof funktioniert, ja, dann waren sie halt sehr, sehr skeptisch und daraufhin gab es auch keinen Verlag. Und der nächste Schritt war, dass ich dann, als ich fertig war, ich habe sehr lange an dem Roman gearbeitet, weil ein Drehbuch war fast ein Kammerspiel innerhalb des Turms. Während in einem Roman wollte ich natürlich alle Geschichten, über die ich recherchiert hatte und das Umfeld darlegen und wollte halt verschiedene Charakteren und Perspektiven einnehmen. Und damit ist daraus eine 600 Seiten Geschichte geworden, aber innerhalb von 5 Jahren hat mir also wirklich viel, viel Zeit gelassen. Und das wollte halt niemand haben und daraufhin habe ich es einfach kostenlos veröffentlicht, weil mir ging es ja nie ums Geld verdienen. Deswegen, ich hätte jetzt klassisch E-Book-Publishing 1,99 € und so irgendwas machen können. Aber ich wollte es, das wollte ich einfach nicht. Ich dachte mir, dann habe ich vielleicht 500 Leser und mir ging es nicht um 500 Leser, mir ging es auch nicht um die 500 Mark, die man da, oder Euro, die man dafür mitverdienen können. Ich habe gesagt, nein, dann setze ich es kostenlos rein. Also habe dann auch eine Plattform gefunden. Das Schöne an der Plattform war, dass ich Kapitel für Kapitel veröffentlichen konnte, also so fortsetzungsmäßig. Und dort diese Plattform hat den Vorteil, zwar Wattpad, wer das googeln möchte, also in weltweit die größte Buchplattform, aber eben nur, wenn du deine Dinge kostenlos reinsetzt. Und die Leser können halt einfach drauf zugreifen, können es nicht runterladen, können es nur am iPad oder iPhone lesen, also unterwegs. Also so ist das Copyright ein bisschen geschützt. Und dort sammelt sich eine Community, die dann mitdiskutiert, die sehr früh anfängt, Fragen zu stellen. Am Anfang sind es halt 5, 6 und ich habe das, glaube ich, 3 Jahre lang gemacht, immer wieder alle 2 Monate einen neuen Teil veröffentlicht. Und da waren es einfach schon ein paar Tausend, ja, die dann immer schon gesagt haben, wann kommt denn der nächste Teil und wie geht's weiter? Und ich habe da viel gelernt, weil viele von denen sind vor allen Dingen weibliche, junge Leserinnen auf der Plattform unterwegs. Und ich war in Konkurrenz mit Bad Boy-Geschichten und Liebesgeschichten von Vampiren und dergleichen, ja. Also eigentlich, wo der klassische Verlag mir damals gesagt hat, mit deinem Stoff wirst du niemals die Frauen erobern. Und genau auf der Plattform hatte ich aber dann wirklich Erfolg und natürlich auch sehr, sehr viele Rückfragen. Es sind auch sehr viele junge Frauen dabei. Also wir reden jetzt von Mädchen mit 14, 15 Jahren, die dann halt auch hinterfragt haben, wieso hat jetzt der alte jüdische Mann eine Tätowierung am Unterarm? Und das hat mir aber geholfen zu verstehen, dass ich mein Vorwissen nicht als Gesetz annehmen darf, dass ich also Dinge so erklären muss, dass es eine breite Öffentlichkeit abholt und dann halt nochmal auf bestimmte Dinge eingehen konnte. Und ich glaube, das war am Ende dann, also der Roman hat auf dieser Plattform dann 2019 den Preis als bester Thriller gewonnen. Da war er noch gar nicht komplett veröffentlicht, da war er also noch unfertig, aber in den letzten Zügen. Und das glaube ich, das war dann das erste Mal die Bestätigung, wow, du hast da was. Also, und das da, genau, ja, das war dann so der Anfang davon, dass ich gemerkt habe, das könnte auch doch noch einen Verlag kriegen.
Randel, über Neonazis zu schreiben, Rechtsradikale zu schreiben, das scheint mir irgendwie in Deutschland konsensfähig zu sein. Aber Ihr neues Buch Höllenfeuer, auch erschienen im Piper Verlag, befasst sich ja, wie Sie richtig gesagt haben, mit islamistischem Terror. Und der wird ja weniger diskutiert. Da kommt man schnell, wenn man sagt, da gibt es auch eine Gefahr in die Ecke, dass man gegen Zuwanderer sei oder da irgendwie ja rechts ist. Aber es gab ja den schrecklichen Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin. Und es gibt ja auch andere Dinge jetzt, Weihnachten 2023, die Gefahr da am Kölner Dom, auch von Islamisten wohl ausgehend. Wie war da die Reaktion mit dieser Inhaltswendung, also jetzt von Ihnen darauf hinzuweisen, es gibt auch aus dem islamistischen Bereich die Terrorgefahr?
Also ich habe in dem Buch auch als Hauptrolle verschiedene Muslime eingebaut, ja, weil ich auch gleich von der ersten Seite und vom ersten Kapitel stark differenziere zwischen der Glaubensrichtung und denen, die die radikal instrumentalisieren und für eigene Zwecke. Und es gibt da auch zum Beispiel in der Mitte des Buches eine Stelle, in der ich dann beschreibe nach dem Anschlag, wie eben genau das passiert. Da jetzt reden wir über die Brüchigkeit der Demokratie, dass Menschen bei der Polizei anrufen und jeder, der ausländischer Natur ist oder muslimischen Glaubens verdächtigt wird, Terrorist zu sein, wo nach so einem fürchterlichen Anschlag, der in meinem Buch die Dimension eher eines 9-11 hat, tatsächlich sich Bürgerwehren bilden, am besten bewaffnet und mit Uniform, die um die Hausblöcke streifen und Viertel bewachen, dass es zu gewalttätigen Übergriffen kommt auf Mitbürger, die wirklich einfach nur die falsche Hautfarbe in deren Augen haben oder die falsche Frisur oder ein Kopftuch aufhaben. Und ich habe dann also natürlich auch beschrieben, wie die Presse da agiert und die dann auch natürlich schreibt, Gott stehe uns bei, weil wir in einem halben Bürgerkrieg versinken und niemand mehr eine U-Bahn betreten möchte, wenn dort sich ein arabischer Mitbürger in der U-Bahn befindet. Und genau das war der Ziel, warum ich das Ziel, was ich erreichen wollte. Ich wollte zeigen, wir haben zwar schon Dinge erlebt in Deutschland, die furchtbar und schrecklich waren, aber wir haben sie noch nie in einer solchen Dimension erlebt, dass jeder von uns jemanden kennt, der durch so einen Anschlag in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ob Verwandter oder Bekannter, der persönlich betroffen worden ist davon. Und dann würde durchaus in der breiten Bevölkerungsschicht dieser Ruf nach einer starken Hand noch mal deutlich stärker werden. Dann würden auch Institutionen, staatliche Institutionen, wahrscheinlich ihre Graubereiche deutlich weiter ausweiten, um natürlich die Terrorzelle zu finden. Also wir kennen, ich habe ja im Prinzip nur amerikanisches Vorbild genommen, was dann am Schluss in Guantanamo endete und einfach Dinge passiert sind, die wahrscheinlich mit den eigentlichen demokratischen Werten nicht mehr übereingestimmt haben. Und das ist eben dieses zweischneidige Schwert, wenn wir eben immer weitergehen und weitergehen und unsere eigenen Rechte einfordern, und zwar in einem Maße, die am Ende die Exekutive, die Legislative und so weiter behindern, darin uns zu beschützen vor den wirklich Bösen. Dann werden wir irgendwann nicht mehr besonders viel haben von unseren eigenen Persönlichkeitsrechten, wenn es keine Möglichkeit gibt, oder andersrum gesagt, wenn die Bösen sich auch dahinter verstecken können. Also das ist sehr, sehr zweischneidig, aber wir sind immer am Fordern und Fordern. Und wenn dann wirklich was extrem Schlimmes passiert, dann wird mit dem Finger auf Institutionen gezeigt, die letztendlich tagtäglich versuchen, an den Rand der Gesetze zu gehen, zu sagen, aber weiter können wir nicht gehen. Um ein Beispiel zu nennen, ich muss heute 12 ausgebildete Kriminalbeamte haben, 12 Stück, um einen einzigen Gefährder Tag und Nacht beschatten zu können. Der Personalaufwand ist gigantisch. Und selbstverständlich passiert es dann, dass solche Gefährder, von denen Aufnahmen existieren, dass sie einen Anschlag vorhaben, denen dann, weil sie aus einem ungesicherten Herkunftsland kommen, die dürfen nicht abgeschoben werden. Dann kriegen die Auflage, die müssen sich täglich bei der Polizei melden, dürfen keine Handys haben, dürfen sich nicht mit Gleichgesinnten treffen, was schwer überwachbar ist. Und wenn der dann mal nicht bei der Polizei auftaucht an einem Tag, dann ist aber schon Polen offen, dann schrillen die Alarmglocken, und das ist ja auch passiert bei dem Ameri beim Breitscheidplatz, der ist plötzlich vom Bildschirm verschwunden, immer aufgetaucht. Und dann hat jeder Angst, Mensch, was tun wir jetzt? Und wenn dann Personalmangel herrscht, dann ist halt doppelt problematisch. Und danach wird halt mit dem Finger auf die Institution gezeigt, die wirklich täglich ihr Bestes tun, um uns zu beschützen. Und das ist so ein bisschen die Gratwanderung, die mich gerade umtreibt.
Haben Sie da, außer dass die Gesetze verschärft werden, eine Lösung? Plädieren Sie für eine Vorbeugehaft oder für doch Abschiebung, auch wenn die aus unsicheren Herkunftsländern kommen? Großbritannien hat jetzt gerade beschlossen, Migranten, ich weiß jetzt aber offen gestanden nicht nach welchen Kriterien, nach Ruanda abzuschieben, auch wenn die nicht aus Ruanda kommen, also sozusagen ganz weit weg an einen Ort. Ruanda kriegt da wahrscheinlich sehr viel Geld dafür. Plädieren Sie auch für so eine Lösung, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken?
Ich glaube, in die Diskussion würde ich mich jetzt nicht einmischen, weil das überlasse ich tatsächlich jetzt erstmal der Politik. Mir geht es darum, vorher anzusetzen. Mir geht es sehr viel mehr darum, da anzusetzen, wenn es um die Überwachung und die Kontrolle von potenziellen Terroristen geht. Und die ist eben im Augenblick stark aufgeweicht, weil sie Hand in Hand geht mit eben unseren eigenen Persönlichkeitsrechten. Und ob das jetzt, ich weiß noch, was wir eine riesen Diskussion wir hatten, als wir die neuen Personalausweise eingeführt hatten oder Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, eine sehr konservative Ansicht. Ich habe weniger Angst davor, dass ich überwacht werde. Also, weil wir eben halt nicht in einem totalitären Staat leben, weil wir nicht in der DDR leben und auch zum Glück keine Stasi haben. Also ich würde, soweit würde ich persönlich gehen, zu sagen, bitte ja, durchleuchtet mich, weil dann findet ihr auch die Bösen und werdet feststellen, dass ich nicht böse bin. Da ist natürlich eine Gratwanderung, muss schauen, dass das nicht zu weit geht. Aber wenn wir immer nur diese Gesetze ausweiten und ausweiten, dann sind wir halt irgendwann zahnlos, eine zahnlose Demokratie. Und da würde ich ansetzen. Was dann tatsächlich mit denen im Nachhinein passiert, und zwar auf jedes einzelne Herkunftsland wieder abgestimmt, das ist so kompliziert und hängt von so vielen Faktoren ab, dass ich da jetzt kein Urteil abgeben möchte. Aber selbstverständlich wäre mir natürlich sehr viel wohler, wir könnten Menschen, die hier nachweisbar davon gesprochen haben, dass sie einen Anschlag verüben wollen, abschieben. Gar keine Frage. Und wenn der später noch 10-mal sagt, ja, aber ich habe eigentlich nur einen Scherz gemacht, es tut mir leid, dass wenn die entsprechende Institution der Überzeugung waren, dass hier mehr passiert ist als nur eine einfache Unterhaltung über einen Jux, und das lässt sich ja leicht nachweisen, und jetzt sind wir wieder beim Überwachen, über das Surfverhalten und welche Filme, welche Videos, welche Personen. Wir haben ja hier mit unendlich vielen YouTube-Videos zu tun, die ja aufrufen dazu, zu Gewalttaten und wie man eine Bombe baut und was man alles tun kann und so weiter. Und wenn jemand tagelang auf diesen Seiten surft und sich danach auch noch austauscht, ich habe es vor, das sollten wir tun, gibt für mich, klar, hat verspielt in einer Demokratie und in einem Zusammenleben wie unserem, hat einfach verspielt.
Herr Grandel, abschließende Frage mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Sie haben mehrmals in unserem Gespräch von der Brüchigkeit der Demokratie gesprochen. Wir haben in diesem Jahr Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wir haben die Europawahl. In den Umfragen steht die AfD bei in den Ostländern über 30%, die neue Gruppierung um Sarah Wagenknecht um die 17, 18%. Haben Sie persönlich Angst um unsere Demokratie?
Noch nicht. Ich habe noch, glaube ich, daran, dass die Mehrheit der Menschen sich für das Richtige entscheidet. Und das wäre für mich ganz klar, weder extrem rechts noch extrem links. Also wer Turmgold gelesen hat, dort handelt ja auch ein Großteil der Handlung eben davon, wie jemand linksradikal wird. Also mir geht es eben nicht nur um eine Seite. Da gibt es eine Hauptfigur, die dann beschließt, wir müssten den Rechtsradikalen was entgegensetzen und deswegen werden wir linksradikal. Also und mit Radikalität ist dann wirklich Mord und Totschlag gemeint. Und das kann alles nicht die Lösung sein. Und ich glaube immer noch fest daran, ich bin da wahrscheinlich sehr positiv eingestellt, dass wir es schaffen, dass wir die Kurve kriegen, dass wir es auch bei dieser Wahl die Kurve kriegen, dass in irgendeiner Weise wir es schaffen, es nicht zuzulassen, dass die AfD hier Mandate bekommt. Also ich glaube es immer noch.
Herr Kandel, vielen Dank für das Gespräch. Sie haben geschrieben, Höllenfeuer erschienen im Piper Verlag, vorher Turmschatten und Turmgold, ebenfalls erschienen im Piper Verlag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihre Erkenntnisse. Herzlichen Dank.
Dankeschön.